Deutschlandfunk, Kultur heute.
Erleben wir gerade nach dem Rücktritt der Findungskommission für die Dokumenta 16 und dem Antisemitismus-Eklat im letzten Jahr die größte Krise dieser Kunstschau? Raphael Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums.
Es gab neben Brüchen zu Zeit vor 45 auch personelle und inhaltliche Kontinuitäten zum NS-Unrechtsstaat, zum nationalsozialistischen Kunstbegriff und auch zur antisemitischen Ausgrenzung und Vernichtung jüdischer Künstler.
Mehr im Gespräch mit Raphael Groß am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Harlekine und Hempelmänner. Konstruktivistisch, dadaistisch, mit Wasserfarben gemalt. 1924 von Kirill Stanevich. Das ist künstlerische Avantgarde in Georgien. Und dazu gibt es eine Ausstellung in Brüssel, mit der wollen wir anfangen. Das Europalia-Festival, das gibt es dort schon seit über einem halben Jahrhundert, aber auch kaum über Belgiens Grenzen hinaus ist es bekannt. Gestartet ist es als Kunstfestival, das alle zwei Jahre das Kulturerbe eines europäischen Landes vorstellt. Inzwischen geht der Blick über Europa hinaus. Diesmal also Georgien. Eine große Ausstellung im Beaux-Arts in Brüssel heißt Avantgarde in Georgien von 1900 bis 1936. Die Bewohner empfinden sich als Europäer, die Regierung ist pro-russisch. Kann dann Kunst und Kultur etwas bewegen, die Aufmerksamkeit in Europa größer machen für Georgien? Anja Reinhardt hat sich diese Ausstellung in Brüssel angeschaut.
Ein großer, weiß gedeckter Tisch in der Mitte. Links davon werden Trauben in einem großen Bottich getreten, rechts davon ein Bär am Zügel gehalten. Das Ölbild Fest zur Weinlese des wohl bekanntesten georgischen Künstlers Niko Pirosmani ist 3,5 Meter lang und etwas mehr als 1 Meter hoch. Es ist das Zentrum der Ausstellung im Beaux-Arts in Brüssel, nicht nur wegen seiner Größe und weil es etwa auf der Hälfte des Rundgangs hängt, sondern auch wegen seiner politischen Bedeutung. Niko Pirosmani, geboren 1862, ist der große Bezugspunkt für die georgische Avantgarde, die um 1900 entstand, so Dirk Vermahlen, der künstlerische Direktor des Europalia-Festivals.
Er wurde von den Avantgarde-Künstlern entdeckt, für die er sehr wichtig wurde, obwohl er selbst gar kein Avantgarde-Künstler war. Das Sowjetregime hat ihn dann später als Nationalkünstler etabliert, weil er das traditionelle Leben und die traditionelle Kultur zeigte, die Esskultur zum Beispiel. Dadurch verdrängte er dann aber auch die georgische Avantgarde.
Obwohl Pirosmani da selbst schon nicht mehr lebte. Im Ausstellungsrundgang versteht der Besucher die Logik der sowjetischen Kunstpropaganda allerdings sofort, die ab 1921 zensierte. Fotografien von nackten, lasziv für die Kamera posierenden Frauen, das war wohl kaum Staatskunst im Sinne Stalins. Auch in den Aquarellen des georgischen Künstlers Jigo Gabashvili recken schwebende Frauen dem Betrachter ihre nackten Hintern entgegen. Sein symbolistischer Stil entsteht in seinen Münchner Jahren um 1897. Stilistisch erinnert das an deutsche oder französische Maler. Aber Dirk Vermahlen verweist auf die Eigenständigkeit der georgischen Avantgarde.
Es dreht sich nicht alles um Paris. Es gibt auch den Einfluss georgischer Künstler auf die Pariser Kunstszene. Nur wissen wir nicht genau, inwiefern. Das hängt auch damit zusammen, dass das Aufblühen der Avantgarde so kurz war. Das fängt 1900 an, bekommt 1918 einen Schub durch die Unabhängigkeit von Russland, die aber 1921 dann schon wieder vorbei war.
Zwischen 1918 und 1921 war Tiflis oder Tbilisi, wie es im Georgischen heißt, eine Art Schmelztiegel. Der Austausch mit Kunstzentren des Westens war intensiv. Zudem kamen immer mehr russische Künstler auf der Flucht in die georgische Hauptstadt.
Es war fantastisch, was in den einzelnen Disziplinen passierte. In der Malerei, in der Literatur, im Theater, der Musik oder im Film gab es einen großen Reichtum. Als ich 2019 zum ersten Mal in Tbilisi war, war ich erstaunt, warum ich als Kunsthistoriker nichts von dieser Kunst wusste. Eine breitere Öffentlichkeit schon gar nicht. Deswegen fand ich es wichtig, diese Kunst im Herzen Europas zu zeigen.
Dada, Kubismus, neue Sachlichkeit, Abstraktion, expressive Farben, Ernstes und Lustiges, Nationalismus und Innerlichkeit, die Auswahl an georgischer Avantgarde lässt erahnen, wie rauschhaft und experimentell das Leben in Tiflis zwischen 1918 und 1921 gewesen sein muss. Einige der hier gezeigten Künstler und Künstlerinnen passen sich später dem Sowjetregime an. Die Botschaft dieser Ausstellung aber ist klar. Georgien hat sich schon vor 100 Jahren als europäisch verstanden. Und heute?
Für Georgien ist es wichtig, in Europa präsent zu sein und zu zeigen, dass man europäische Werte teilt.
Vor anderthalb Jahren stellte das Land den Antrag auf die EU-Mitgliedschaft. Die Erinnerung an den Kaukasuskrieg vor 15 Jahren ist noch frisch. Und auch die Angst vor Russlands Gier. Diese Ausstellung in der Hauptstadt der Europäischen Union ist durchaus politisch. Künstlerisch ist sie eine echte Entdeckung.
Sagt Anja Reinhardt, sie sah die georgische Avantgarde in einer Ausstellung in Brüssel. Der Menschenfeind ist eigentlich ein Menschenfreund, ein verliebter Melancholiker, ein übertreibender Idealist, ein Kritiker von Verlogenheit, vergifteten Komplimenten, höfischer Etikette. Und er hasst Heuchelei, liebt die Wahrhaftigkeit. Darin ist er rigoros und mit sich selber unkritisch. Molière, der Autor dieser Komödie von 1666, er hat die Hauptrolle des Alcest selber gespielt. Martin Cuget, Direktor des Wiener Burgtheaters, der zum Ende dieser Spielzeit aus dem Amt scheidet, verantwortet diese letzte Premiere, Molières Menschenfeind. Eigentlich eine publikumswirksame Komödie eines Wahrheitsfanatikers, der das Schöngetue und die Schmäh nicht aushält. Da lag es wohl nahe, dass es auch eine Art Abrechnung mit der Wiener Gesellschaft von heute werden würde. Christian Gampert über den Wiener Menschenfeind.
Oh, eine politische Aufführung. Alcest, der Menschenfeind, der Schauspieler Itai Tiran, wühlt im Dreck und sein weißer Anzug wird immer schmutziger. Ständig wartet die gute Wiener Gesellschaft bzw. das ganze Ensemble durch Gülle, keift sich an, macht Bussi-Bussi, tanzt mit 20 Statisten ekstatisch beim Opernball und im großen Spiegel auf der Bühne sieht das Burgtheaterpublikum sich selbst. Wir sind natürlich schwer beeindruckt von dieser Gesellschaftsanalyse des Regisseurs Martin Cuget, fragen uns aber doch, ob das wirklich komisch sein soll. Der Menschenfeind ist eine Komödie, so ganz kann auch Cuget dem Stück das nicht austreiben, vor allem weil die lässigen Verse der Übersetzung von Hans Magnus Enzensberger eine nicht totzukriegende Leichtigkeit haben. Aber der Regisseur behandelt Enzensbergers Sprache, zumindest bei der Hauptfigur, mit dem Vorschlaghammer. Alcest, der Menschenfeind, hält echt jetzt erdenschwere, anklagende Reden, die völlig ernst gemeint sind. Wo sind wir hier hingeraten?
Doch laut sagt keiner, dass das ein Faschist, ein Lumpenhund und Mafioso ist. Und eines Tages sitzt er im Senat. Mit solchen Typen macht man bei uns Staat.
Kurze Erinnerung. Komik entsteht bei Molière aus unangemessenem Verhalten. Zum Beispiel daraus, dass jemand ständig gegen die Verderbtheit der Welt wettert, die politische Heuchelei und Karrieregeilheit seiner persönlichen Umgebung anprangert und gar nicht merkt, dass man derlei den Betroffenen besser nicht mitteilt oder nur im Notfall. Alcest ist so ein Fall und sein Freund Philinte bemüht sich rührend, den Sendungsbewussten von seiner unseligen Wahrheitsmission zu heilen. Das Starrköpfige an Alcests Verhalten ist komisch, weil er sich von einer Schwierigkeit in die nächste bringt. Und noch komischer ist, dass er in seiner Misanthropie eigentlich recht hat. Natürlich sind die anderen grenzdebile Karrierehengste, unfähige Dichter oder eitle junge Frauen, die sich gern Komplimente machen lassen. In Wien im Burgtheater wird das völlig bescheuerte Verhalten von Alcest nun zum ernsthaften Politikum, und zwar deshalb, weil der scheidende Intendant Martin Cuget Molière für sich vereinnahmt. Auch Cuget hat ja immer gegen die Verderbtheit der Welt gewettert und er hat es sich mit der Wiener Society gründlich verdorben, weil er der herrschenden Klasse ständig ihren Rechtspopulismus vorwarf, natürlich ohne jede politische Wirkung, aber mit dem Effekt, dass man ihn als Intendant nicht verlängerte. Jetzt sieht er sich als Opfer und er inszeniert Alcest, den Menschenfeind, nicht als virtuosen, auch bisweilen selbstironischen Spieler, sondern als ernsthaften Kämpfer etwa gegen eine korrupte, morbide, amüsierwillige Oberschicht.
Hier herrscht das reinste Gangstertum!
Statt sich zu sagen, nein, das geht zu weit, ist man zu jeder Kummelei bereit.
Vor einigen Jahren hat Anne Lenk in Berlin am Deutschen Theater den Menschenfeind als funkelndes Sprachspiel und Gesellschaftsgetändel inszeniert, mit dem behenden Ulrich Mattes in der Hauptrolle und der selbstbewussten Franziska Machens als Célimène. Alcestes Problem ist ja, dass er ausgerechnet in eine politisch und erotisch inkorrekte Frau verliebt ist, die gern mit allen flirtet und beziehungstechnisch alles im Unklaren lässt. Dieses frivole Spiel der begehrten Frau ist das Einzige, was an der Burg einigermaßen funktioniert. Marvi Hörbiger macht aus der Célimène ein Oberschichtspüppchen, das alle um den Finger wickelt. Auch ihr Zickenkrieg mit der intriganten Arsinoe ist leidlich ansehbar, wenngleich auch hier alle wieder nur in der Gegend herumstehen. Das Spiel der Männer, der eitlen Wiener Strizzi-Chargen, des eingebildeten Dichters Orant, des besorgten Freunds Philin, hat etwas von Auf- und Abtritts- und Deklamationstheater. Der ziemlich alleingelassene Itai Tyran als Alcest, Martin Cugés Stellvertreter auf der Bühne, muss am Schluss seinen Rollkoffer packen. Aber er setzt sich dann nochmal ans Klavier und flüchtet also in Schönheit. Mit etwas Humor hätte sich Martin Cugés einen besseren Abgang verschafft. So aber ist seine Inszenierung erschreckend bieder.
Sagt Christian Gampert über Molières Menschenfeind in Wien. Ein malerisches Werk, das wie ein Titel seines bekanntesten Gemäldes wirkt. Der Schrei. Das Werk des norwegischen Expressionisten Edvard Munch ist im neuen Munch-Museum Oslo konzentriert. Derzeit aber ist der Mittelpunkt der Munch-Welt vielleicht in Berlin und Potsdam. Gleich zwei großformatige Ausstellungen sind da zu sehen. Vor mehr als einem Monat eröffnete in Berlin die große Ausstellung zu Munchs wichtigen Berliner Jahren. Und nun zieht das Museum Barberini in Potsdam nach. Die noch größere Schau widmet sich der Landschaftsmalerei von Edvard Munch. 116 Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen hat das Osloer Munch-Museum unter anderem ausgeliehen. Online-Tickets, verlängerte Öffnungszeiten, sie deuten schon jetzt auf einen Weihnachtsandrang und eine Publikumsausstellung hin. Carsten Probst hat sich ein Bild von Munch als Landschaftsmaler gemacht.
Eine männliche Figur, ganz in Schwarz gekleidet, drückt sich an einen kahlen Baum am linken Bildrand. Ihre Hand verkrampft sich trauernd an ihrer Brust und vor ihr bildet die geöffnete Blüte einer Amaryllis die Form eines blutenden Herzens. Rechts hinter dieser Figur und eigentlich im Zentrum des Bildes wendet sich gleichzeitig eine ganz in Weiß gekleidete, gesichtslose Frauenfigur dem Meer zu, über dem dunkle Wolken stehen und scheint mit wehenden Haaren hinausschweben zu wollen in einen offenen Horizont. Loslösung, so lautet der ins Deutsche übersetzte Titel dieser Malerei von 1896, die, wie so viele Paar- und Frauenmotive Edvard Munchs, seine schmerzhaft schwierigen Beziehungen zu Frauen zu thematisieren scheint und sein depressives Weltleiden, das wie ein Grundmotiv für sein künstlerisches Schaffen erscheint. Die britische Expressionismus-Expertin Jill Lloyd richtet ihren Fokus hingegen nicht auf die Figuren, sondern auf Munchs Landschaft. Bislang hat sich die Forschung auf die psychologische Deutung dieser Szene zwischen den beiden Liebenden konzentriert. In Wirklichkeit aber ist die Landschaft ein wesentliches Element in diesem Bild. Die männliche Figur ist der Erde, dem Land, dem Wald zugeordnet, die Frauenfigur dem Meer und der Luft. Sie fliegt scheinbar davon in einem ätherischen Raum, während ihr Haar und ihr Kleid in die Linie des Meeresufers überzugehen scheinen. Solche Verschmelzungen von Figur und Landschaft sind geradezu kennzeichnend für diese Ausstellung. Jill Lloyd weist auf einige Zeichnungen und Grafiken Munchs hin, in denen er Frauenfiguren an mondbeschienenen Wassern zeigt, meist in der Rückenansicht. Die Spiegelung des Mondlichtes zieht sich über die gesamte Wasseroberfläche bis in die Nähe der Figuren und verbinden sich schließlich mit ihnen. Oder die Spiegelung des Lichtes nimmt selbst die abstrakte Gestalt einer Figur an, selbst wenn gar keine Menschen auf dem Bild zu sehen sind. Für Jill Lloyd, die die Ausstellung in Potsdam souverän kuratiert hat, ist diese Verbindung von Figur und Landschaft ein Schlüssel zu Munchs radikalem Selbstverständnis als Künstler. Vor allem für seine Wandmalereien für die Aula der Universität von Oslo baute er Ateliers draußen auf seinen Gartengrundstücken. Das waren Studios, die weder Innen- noch Außenraum waren, sondern beides zugleich. Und seine Malereien ließ er draußen im Garten liegen, jedem Wetter ausgesetzt und wenn sie stark genug waren, dem Angriff der Elemente zu widerstehen, dann akzeptierte er sie. Und wenn nicht, dann waren sie ihm egal. So lädt die Potsdamer Ausstellung, eine der zahlenmäßig größten Munk-Ausstellungen, die je in Deutschland zu sehen waren, zu einer Spurensuche ein. In seinen mythischen und Landschaftsmotiven, seinen Selbst- und Frauenporträts, offenbart Munk verschiedene Stadien von Verwandlungen. Figuren verschmelzen mit Naturformen, Innere mit äußerer Realität. Das Bild selbst soll sich geradezu in der Natur auflösen, mit ihr eins werden. Uneingeschränkter Höhepunkt in dieser Hinsicht ist Munks Zyklus aus Wandmalereien für die Osloer Universitätsaula, ausgeliehen ebenfalls aus dem Munk-Museum in Oslo und auch in Potsdam geradezu wie eine Munk-Kapelle, in einem eigenen Raum gefeiert. In diesem Zyklus interpretiert er jene unauflösliche Einheit von Bild und Natur als Teil der modernen Wissenschaften. Die Sonne, das Hauptwerk dieses Zyklus, durchdringt mit ihren flirrenden Strahlen die Grenzen von innen und außen. Ihr weiter Horizont markiert den Rand der rational geordneten Welt und hinterlässt Zeichen, die niemals stetig und sicher sind und immer offen für neue Interpretationen. Dass die Ausstellung Munks Bildern eine aktuelle klimapolitische Botschaft unterschieben möchte, das wirkt am Ende zwar ein bisschen konstruiert, aber das kann die außerordentliche Intensität dieser Malerei kaum schmälern.
Carsten Probst sah Munk im Museum Barberini in Potsdam, den Landschaftsmaler. Die Documenta, sie wollte seit ihrer Gründung 1955 das neue, das andere Deutschland, das internationale, demokratische, kunstoffene Land zeigen. Demonstrativ wurden vormals in der NS-Zeit sogenannte entartete Künstler wie Wilhelm Lehmburg, Oskar Schlemmer, Käthe Kollwitz prominent ausgestellt. Was unterblieb, war die Gewaltgeschichte, auch der verantwortlichen Macher aus der Anfangszeit, aufzuarbeiten. Ist die Documenta gegenwärtig in ihrer größten Krise seit Bestehen? Darüber habe ich mit Raphael Groß gesprochen. Er ist Direktor des Deutschen Historischen Museums. Sie haben vor 2 Jahren eine Ausstellung über die Geschichte der ersten Dokumenten, über Kunst und Politik gezeigt, die sagt, unschuldige Kunst gibt es nicht. Es gibt immer eine Documenta zur Zeit des Antikommunismus, des Kalten Krieges, der Entspannungspolitik, der sozialen Bewegungen und so weiter. Die Documenta war also immer politisch. War sie immer auch ein Stück weit antisemitisch?
Ich würde sagen, da müssen wir ein bisschen ausholen. Die Documenta war auf jeden Fall nicht so, wie die Mitglieder der Findungskommission der Documenta 16 bei ihrem Rücktritt sie im Rückblick weiterhin verklärt haben. Da schreiben die ja eigentlich weiterhin, dass die Documenta von Anfang an eine Offenheit der Welt gegenüber eingenommen hätte und sich durch die Linse der Kunst ideologischer Blindheit erwehrt habe. So einfach lässt sich die Geschichte, zumindest der Documenta 1 bis 10, die wir am Deutschen Historischen Museum in einer Ausstellung 2021/22 uns genauer angeschaut haben und auf dem Symposium 2019 schon, nicht darstellen. Es gab neben Brüchen zu Zeit vor 45 eben, Sie haben es angesprochen, auch personelle und inhaltliche Kontinuitäten zum NS-Unrechtsstaat, zum nationalsozialistischen Kunstbegriff und auch zur antisemitischen Ausgrenzung und Vernichtung jüdischer Künstler. 10 von 21 Organisatoren der Documenta 1 waren vormalige Nationalsozialisten, am wichtigsten Werner Haffmann. Der intellektuelle Kopf der Documenta 1 bis 3. Er wurde nach dem Krieg in Bologna als Kriegsverbrecher gesucht und war, wie der Historiker Carlo Gentile nachgewiesen hat, wohl an Folterungen von Widerstandskämpfern in Norditalien beteiligt. Und von ihm stammt der berühmte Satz, ich zitiere Haffmann, die moderne Kunst wurde als jüdische Erfindung zur Zersetzung des nordischen Geistes erklärt, obwohl nicht ein einziger der deutschen modernen Maler Jude war. Das steht in dem Standardwerk von Hoffmann, Malerei im 20. Jahrhundert. Und dieser Kunsthistoriker Hoffmann war wesentlich für die Einladungspraxis der Dokumente 1 bis 3 zuständig. So war es dann auch kaum ein reiner Zufall, wenn eben jüdische Künstler, die zur Moderne gehörten, wie etwa Otto Freundlich oder Rudolf Levi, hier keinen Platz fanden. Levi wurde in Auschwitz, Freundlich in Majdanek, ermordet. Levi stand auf einer Liste mit Künstlern, die zu zeigen überlegt wurden, aber das fand nicht statt.
Gibt es, Raphael Gross, so etwas wie vielleicht unbewusste oder ich sage anders, unaufgearbeitete Kontinuitäten?
Ja, ich glaube, die Frage nach Kontinuitäten in der dokumentaren Geschichte in Bezug auf den Antisemitismus ist kompliziert. Offensichtlich scheint mir zunächst, dass insgesamt die Dokumenta sich pro-westlich, antinazistisch orientieren wollte am Anfang und dass sie das nicht ganz durchhält. Zum einen wird die eurozentrische westliche Sicht sich auch zu Recht kritisiert, zum anderen wird plötzlich eine auch antiwestliche Grundhaltung spätestens mit der Dokumenta 15 vorherrschen. Also eine Grundhaltung, die dann neue Probleme erzeugt. Was den Antisemitismus anbelangt, ist es interessant, dass natürlich nicht nur auf der Dokumenta 15 Werke gezeigt wurden, die man als antisemitisch betrachten kann. Zahlmäßig sind es auf der 15 sogar vergleichsweise weniger, wie etwa auf derjenige von Roger Bürgel und Ruth Noack, der Nummer 12, wenn man einer Studie von Oliver Machand folgt. Da wurde etwa eine Amerika-Flagge mit Swastika gezeigt und vieles, vieles mehr. Aber verändert hat sich die Diskussion, die Wahrnehmung, und das ist 2022 eine ganz andere Dimension als davor. Die Frage ist ja sozusagen, warum wurde das nicht wahrgenommen? Und ich denke, dass in den 90er und 0er Jahren vielleicht insgesamt eine falsche Sicherheit bestanden hat, was Antisemitismus anbelangt, dass dieser letztendlich erfolgreich verdrängt worden ist. Dass also die Aufklärung über NS und Holocaust irgendwo diese Gefahr massiv unterschätzen ließ. Die Erinnerungskultur, wie in Deutschland ja die Erinnerung an Nationalsozialismus und Shoah genannt wird, hat viel erreicht, aber auch vielleicht einiges verdeckt. Also wenn man etwa an die berühmte Rede von Martin Walser in der Paulskirche 98 denkt, wo vor allem Ignaz Bubis den darin enthaltenen Antisemitismus spürte und ernst nahm, während die anwesende kulturelle und politische Elite der Bundesrepublik die Ängste von Bubis für übertrieben und seine Sensibilität für den bei Walser vorhandenen Antisemitismus auf jeden Fall nicht teilten oder gar für falsch hielten. Und da stellt sich also nicht nur bei der Dokumenta, sondern insgesamt die Frage, ob man Antisemitismus lange unterschätzt hat. Und an dem Punkt sind wir wahrscheinlich jetzt, wo wir sehen, dass Tausende von Künstlerinnen und Künstlern nach dem 7. Oktober einen Brief unterschrieben haben, der ja die sadistisch zelebrierten und medial verbreiteten Morde der Hamas übergehend, allein auf die von Israel ausgehende Gefahr zeigen. Auch die kolonialistische Rolle der Hamas selber als verlängerter Arm des iranischen Regimes und die von ihr bewusst in Kauf genommenen palästinensischen Opfer werden übergangen. Dessen findet, wie ich denke, eine Täter-Opfer-Umkehr statt, die nicht zufällig ist. Es ist fast schon der Kern antisemitischen Denkens überhaupt. Also wenn man den Antisemitismus anschaut, anders als etwa den traditionellen Judenhass der Kirchen, dann ist das immer gegen etwas gerichtet, also gegen Juden, die man als Aggressoren, als Angreifer, als Kolonialisten, als Verschwörer sich vorstellt und als Menschen, die die Welt unterjochen wollen und gegen die man sich zur Wehr setzt. Und damit sieht man natürlich, dass wir jetzt in einer sehr schwierigen Lage sind, wenn wir uns vorstellen, dass man so eine Weltkunstschau organisieren soll.
Im letzten Sommer sagte mir in einem Gespräch der israelische Soziologe Nathan Schneider, den Sie auch gut kennen, bestimmt, weißt du, da ist etwas aufgebrochen, was immer schon da war und zeigt so etwas wie die Normalisierung in der Gegnerschaft zu Israel, eine Gewöhnung an die Gegnerschaft zu Israel. Sie haben es sinngemäß etwas ähnlich gesagt, es gibt eine neue Abwehr gegen die Erinnerung an den Holocaust, dem Spiegel gegenüber. Sie haben gerade von falscher Sicherheit gesprochen, von unterschätzten Gefahren. Wie kann dann ein Neustart der Dokumente aussehen, die doch jetzt in einer großen Krise ist? Das gesamte Findungskommissionsensemble ist zurückgetreten nach und nach. Kann da noch ein Neustart gelingen? Wie müsste der aussehen?
Also ich denke, diejenigen, die jetzt sagen, man müsste eine Pause machen und überlegen, haben sicher recht, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Und ich finde es auch schwierig, wenn man denkt, dass Kunst alles retten kann. Und ich glaube, das ist eine Fantasie, die auch in der Kunst, gerade etwa in der Documenta 15, als Healing präsent war und wo ich denke, die ist zwar sehr populär, aber vielleicht auch problematisch. Offensichtlich kann auch Kunst nicht die Probleme unserer Welt heilen. Sie kann, und das muss man vielleicht auch sagen, Kunst kann auch Teil unseres Problems werden. Und ich hoffe, man wird eine gute Lösung finden für die Documenta 16. Und ich hoffe, dass man dort keine antisemitische Kunst sehen wird. Und weiter denke ich, man muss einen Weg finden, das so zu erreichen, dass das so selbstverständlich passiert, wie wir natürlich auch keine rassistische, sexistische, transphobe, pädophile oder sonst irgendwie gegen die Würde von Menschen verstoßene Kunst dort sehen möchten.
Das sagt der Historiker Raphael Gross über falsche Sicherheiten bei der Documenta. Der US-amerikanische Komponist David Del Tredici ist tot. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
In den USA galt David Del Tredici nach Anfängen in der atonalen Avantgarde als Pionier der neoromantischen Bewegung. In seinen Werken ließ er sich oft von der Literatur inspirieren, immer wieder etwa von Lewis Carroll für einen mehrteiligen Alice-Zyklus oder von Gedichten des Ian James Joyce. Für seine Komposition In Memory of a Summer Day erhielt Del Tredici 1980 den Pulitzer-Preis für Musik. Jetzt ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Verein Werteinitiative zu jüdisch-deutschen Positionen hat in einem Papier Handlungsempfehlungen zur Antisemitismusprävention zusammengestellt mit einem konkreten Maßnahmenkatalog für Politik, Justiz und staatliche Kulturinstitutionen. Dazu heute Morgen im Deutschlandfunk die Sprecherin des Vereins, Anna Staroselski.
Es darf keine Mittel geben für Projekte, die auch Terror verharmlosen, Gewalt verherrlichen und eben das Existenzrecht Israels in Abrede stellen. Darüber hinaus gibt es eben bei Anträgen, wenn man sich bewirbt für Förderung und dort eben Vermeidungsstrategien in Bezug auf Antisemitismus mit einzubeziehen, wäre eben auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen soll.
Der Frontsänger der Band Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, musste gestern Abend eine Lesung unter Polizeischutz geben. Mit seinem Auftritt wollte er im thüringischen Schleusingen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Davor hatte es Drohungen gegen Krumbiegel in den sozialen Medien gegeben. Die Veranstalter wollten seinen Auftritt absagen. Krumbiegel jedoch erklärte, er wolle sich nicht von irgendeinem Mob vorschreiben lassen, wann und wo er auftrete. Der Intendant des Hessischen Staatstheaters, Uwe-Erik Laufenberg, ist längst berühmt und berüchtigt für seine provokanten Spielplanentscheidungen. Jetzt hat Laufenberg angekündigt, in seiner letzten Spielzeit einen Abend über seine Querelen mit einem Kulturjournalisten des Wiesbadener Kurier inszenieren zu wollen. Der nahm es vorläufig mit Humor und meinte gegenüber dem Magazin Der Spiegel, er sei froh, dass Laufenberg in seiner Wut auf den Kritiker nicht zu den gleichen Mitteln greife wie Marco Goecke in Hannover. Denn, Zitat, Laufenbergs Hund ist wesentlich größer.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Dort ein Thema natürlich die aktuelle Lage in Gaza. Einen guten Abend wünscht im Namen aller Beteiligten der Redaktion Technik und Regie Michael Köhler.